Kapitel 8 Ein Weg aus der Falle? Ein einziger Grundsatz wird dir Mut geben, nämlich der, dass kein Übel ewig währt. Epikur. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Friedrich Hölderlin. Habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Immanuel Kant. Der frühere amerikanische Notenbankchef Alan Greenspan äußerte 1997 den Satz, »Der Euro wird kommen und er wird keinen Bestand haben.« Der liberale Denker Ralph Dahrendorf prognostizierte 1998, »Der Euro spaltet Europa.« Falls die in diesem Buch vorgelegte Analyse zutrifft und sich die Krise entfaltet, werden beide recht behalten, und das ist für jeden, dem Europa als Heimat lieb und teuer ist, mehr als nur bedauerlich. Es bleibt wahr, wir brauchen Europa, wenn wir die geostrategischen Herausforderungen, die Globalisierung, den technologischen Wandel und die Gefahren für die internationale Ordnung und den Frieden meistern wollen. Wenn der Streit um Hunderte, ja Tausende Milliarden Euro zwischen Gläubigern und Schuldnern im Euroland eskaliert, dann ist es unwahrscheinlich, dass wir den Übergang vom Europa der Bürokraten zum Europa der Vaterländer, wie es de Gaulle visionär angestrebt hat, schaffen werden. Die gegenseitigen Schuldzuweisungen werden das verhindern. Eine Analyse der Krise ist daher nicht vollständig, wenn sie nicht wenigstens den Versuch unternimmt, Auswege und Optionen aufzuzeigen, selbst wenn diese nicht mehr als Trittsteine sein können, die aus einem morastigen und undurchsichtigen Gewässer aufragen. Was also tun? Der naheliegende Vorschlag, den weiteren Aufbau der Ungleichgewichte im Kreditsektor durch eine Beendigung der Niedrigzinspolitik zu stoppen, ist für sich betrachtet und isoliert leider ungeeignet, eine massive Anpassungskrise zu verhindern. Dies hat mehrere Ursachen. Erstens, die Ungleichgewichte im Kreditsektor sind bereits zu hoch. Eine Zinswende würde die bestehenden Ungleichgewichte wahrscheinlich freisetzen und über eine Welle von Verlusten das Bankensystem so stark belasten, dass die systemische Krise eintritt, die verhindert werden soll. Die Staaten der Eurozone haben nicht mehr die Mittel, um die Folgekosten zu tragen. Dabei sind die bis jetzt bekannt gewordenen 360 Milliarden Euro schlechter Kredite im italienischen Bankensektor nur die Spitze eines europäischen Eisbergs. Ich bin überzeugt, dass die Zahl in Italien nicht unterhalb von 550 Milliarden Euro Halt machen wird. Für ganz Europa wiegt dieses Krokodil im Gartenteich mindestens 1000 Milliarden Euro, wahrscheinlich aber weit mehr als 1500 Milliarden Euro. Der Internationale Währungsfonds veröffentlichte am 6.10.2016 eine Schätzung, die dem mit 900 Milliarden US-Dollar schon nahe kommt. Wirklich irritierend nur, dass die in Kapitel 6 beschriebenen Kreditverluste von 1000 bis 1500 Milliarden Euro obendrauf kommen, weil sie per Definitionem noch nicht eingetreten sind. Denn die Zombie-Unternehmen können ihre Nullzinsbelastung immer noch verdienen und bedienen, weil sie eben fast null beträgt. Mit anderen Worten, wir sitzen alle gemeinsam in der Falle, die die EZB sich selbst und uns mit ihrer keynesianisch inspirierten Zinspolitik gegraben hat. Wie Herr Renzi bzw. sein gerade installierter Nachfolger Gentiloni den absehbaren Verlust von mehreren hundert Milliarden Euro in der italienischen Kreditwirtschaft mit einer staatlichen Geldspritze von 40 Milliarden Euro heilen will, gehört dabei nur am Rande zu den Merkwürdigkeiten europäischer Fiskal- und Finanzmarktpolitik. Das klingt, als wolle man einen 50 Meter breiten Graben mit einer 4 Meter langen Holzlatte überwinden. Arithmetik scheint einfach nicht ihre Stärke zu sein. Aber ich habe neulich gelesen, dass Herr Renzi bei der Organisation seines Comebacks seine Wähler und Anhänger am Ende seiner Texte immer mit »Love, Matteo« verabschiedet. Vielleicht nützt das ja auch hier was. Ich fürchte aber, dass wir irgendwann einen Brief bekommen, in dem drin steht, »Liebe Nordeuropäer, wir zahlen nicht zurück. Love, Matteo.« Zweitens, Die Krisenländer des Euroraums müssen pro Jahr über 1000 Milliarden Euro an fälligen Altschulden refinanzieren. Auch wenn sie in der Lage wären, eine höhere Zinsbelastung zu tragen, würde die Refinanzierung bei einer gleichzeitig stattfindenden Bankenkrise mit ziemlicher Sicherheit an einer Angebotsrationierung scheitern. Es bliebe nur noch der Ausweg der eindeutig illegalen, direkten Staatsfinanzierung durch die EZB. Drittens. Die Kredit- und die Versicherungswirtschaft haben durch die Bilanzstrukturpolitik bei steigenden Zinsen hohe Kursverluste aus Wertpapieranlage und Derivatebüchern zu erwarten. Für Banken würde dies die Krise verstärken. Für etwa 40-60% aller Lebensversicherungen würden Kursverluste auf Wertpapiere den Protektorfall auslösen, wenn sie nach einer Zinswende nach Marktwerten bilanziert werden. Das Vertrauen in die Hauptsäule privater Altersvorsorge wäre irreparabel zerstört. Wie immer im Leben gibt es dennoch unterschiedliche Möglichkeiten, wie sich dieses Problem entfaltet und zu welchen Ergebnissen es führt. Ganz wesentlich hängt dies von der Frage ab, ob und wie sich die Politik darauf vorbereitet. Notwendig ist ein Maßnahmenbündel, welches die Ungleichgewichte auf allen Feldern simultan adressiert. Wie könnte dieses aussehen? Es sollte aus mehreren ineinandergreifenden Teilen aufgebaut sein. Notwendiges Maßnahmenbündel. Erstens, Wiederherstellung der Kreditwürdigkeit der Euro-Staaten durch einen Debt-for-Equity-Swap. Zweitens, Wiederherstellung der Risikotragfähigkeit der Banken durch Deregulierung, Kostenabbau und Rekapitalisierung. Drittens, Stabilisierung der Pensionskassen und Lebensversicherungen. Viertens, Reparatur der fehlgeschlagenen Governance des Euro. Fünftens, anschließend Rückkehr zu einer marktorientierten Zinspolitik.